dieses Brummen hält gerade das Leben von vielen Menschen in der Ukraine am Laufen. Das ist der Sound von Dieselgeneratoren, zu hören in ukrainischen Städten. Und dahin nehmen wir euch in dieser FKM-Folge mit, zusammen mit ARD-Kiew-Korrespondent Florian Kellermann. Er erzählt uns vom paradoxen Alltag im Krieg und wie die Menschen sich anpassen an die Folgen der heftigen russischen Luftschläge. Hallo Florian, schön, dass du bei FKM bist.
Hallo.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Montag, der 3. November.
Kaum ein Tag vergeht ohne russische Angriffe auf die Ukraine. Mit näher rückendem Winter hatte Russland seine Angriffe auf Stromleitungen und Kraftwerke zuletzt verstärkt.
In vielen Teilen des Landes muss die Stromversorgung notfallmäßig unterbrochen werden.
Florian, eine Region trifft es gerade besonders, den Osten der Ukraine. Und genau da warst du und nimmst uns in dieser Folge auch dahin mit, in die Stadt Tschernihiw. Die liegt etwa 60 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Was hast du da erlebt?
Das ist eine Stadt, die hatte früher mal so knapp 300.000 Einwohner. Mittlerweile sind es ganz sicher weniger, weil eben wegen der Angriffe Menschen weggezogen sind. Da gibt es aber keine neuen Statistiken. Und es ist eigentlich eine ganz nette Stadt, wenn sie eben nicht im Kriegsgebiet liegen würde. Wir haben dort vor allem mit zwei Schwestern gesprochen. Die heißen Anastasia und Veronika. Anastasia Voronzova, 32 Jahre alt. Ihre Schwester Veronika ist 29 Jahre alt. Und die haben mir erzählt von den Problemen, die sie haben, weil eben immer wieder der Strom ausfällt. Anastasia hat Psychologie studiert und coacht andere Ukrainerinnen und Ukrainer im Internet. Auch an dem Tag, wo ich da war, und da stand dann auch eben die Aufgabe für sie an, dass sie ja so einen Kurs hat im Internet und dann einen Ort suchen muss, wo sie unbedingt Strom hat, weil, und auch garantiert eben für diese anderthalb Stunden Strom hat, der sollte dann nicht ausfallen, weil ihre Kundinnen und Kunden nicht unbedingt davon betroffen sind und das dann nicht unbedingt verstehen, weil die sind quasi verteilt über alle möglichen Länder, wo sich Ukrainer gerade aufhalten. Da waren wir dann zum Beispiel auch in einem Café, das in diesem Stadtviertel liegt, wo sie war. Zuerst hat sie gedacht, sie kann dort ihren Kurs abhalten, weil dort dieses Café mit einem Generator mit Strom versorgt wird. Das heißt also, selbst wenn der Strom insgesamt ausfällt, wird dort der Generator Strom erzeugen. Der wird mit Diesel befeuert. Dann hat sie aber gemerkt, naja, das ist doch ein bisschen zu laut hier. Vor allem ich werde die Leute stören, auch die da rumsitzen, und die werden mich stören. Es ist ein bisschen zu voll. Ja, und dann hat sie sich eben überlegt, was sie dann macht. Sie könnte wieder nach Hause, da gab es nämlich gerade Strom zu dem Zeitpunkt, obwohl es eigentlich keinen geben sollte, laut Plan. Ja, und dann hat sie sich überlegt, nach Hause zu gehen oder in ein anderes Café in einem anderen Stadtviertel, wo es möglicherweise ruhiger ist.
Was meinst du, wenn du sagst Strom nach Plan? Was bedeutet das?
Es gibt für jede Wohnung so einen Plan. Das heißt, es wird einem zugeschickt und da steht eben, morgen, übermorgen habt ihr Strom von dann bis dann, und von dann bis dann habt ihr keinen Strom. Und danach sollte man sich eigentlich richten können. Kann man aber nur so halbwegs, weil eben es oft so ist, dass der Strom, wenn er da sein soll, nicht da ist und umgekehrt. Das sind natürlich Strompläne, die gelten dann, wenn es gerade keinen aktuellen Angriff gegeben hat, weil dann fällt der Strom möglicherweise ganz plötzlich und ungeplant aus, sondern das ist quasi für Tage, wo es Reparaturarbeiten gibt an Umspannwerken und an Kraftwerken und an Leitungen. Und wenn dann eben diese Arbeiten stattfinden, dann müssen eben die Energiebetriebe den Strom für diese Zeit abschalten, für ein bestimmtes Viertel oder auch sogar nur für eine bestimmte Straße. Und dann können die danach schauen und sich informieren.
Wie sieht es denn generell aus mit der Wasserversorgung auch neben dem Strom?
Die Wasserversorgung fällt auch häufig aus, fast noch häufiger, aus dem einfachen Grund, weil das Wasser ja auch Strom braucht, um weitergepumpt zu werden. Das heißt, wenn es eben keinen Strom gibt in der Stadt, dann gibt es in vielen Wohnungen auch kein Wasser. Und als wir da waren bei Anastasia, gab es tatsächlich kein Wasser. Bei ihr zum Beispiel ist es so, dass sie wie bei vielen heutzutage ja so einen kleinen Tank eingebaut hat in der Wand, wo Wasser für die Spülung gesammelt wird. Aber den kann man dann eben nur noch einmal betätigen, wenn es keine neue Frischwasserzufuhr gibt. Und dann ist das Wasser weg. Und dann können sie, wenn sie aufs Klo müssen, nur mit Flaschen das dann runterspülen. Also ein unangenehmes Thema. Aber auch das, hat sie gesagt, sollte man nicht so oft machen.
Якщо не буде довго води, заб'ється каналізація, і це створить ще більшу проблему, яку буде вирішувати вже весь будинок.
Wenn das Wasser lange weg ist, ist es besser, lieber woanders hinzugehen, wo es fließendes Wasser gibt, weil auch die Kanäle im Haus verstopfen können, wenn viele Leute das Klo benutzen, ohne dass es fließendes Wasser gibt.
Gibt es denn noch andere Situationen, in denen die zwei Schwestern ihren Alltag umstrukturieren mussten?
Ja, also bei Anastasia und Veronika, die sprechen sich dann eben auch ab, die wohnen nicht so weit voneinander entfernt und die überlegen sich dann, ich muss dieses und jenes erledigen morgen, wann ist bei dir Strom, wann ist bei mir Strom? Zum Beispiel Anastasia fragt sich, kann ich dann vielleicht bei Veronika arbeiten, wenn es bei der garantiert Strom gibt? Oder wo kann ich auch meine Wäsche waschen dann an dem Tag, denn die Waschmaschine braucht natürlich auch Strom. Genau, also und was die Leute außerdem haben, ich meine, diese Generatoren für den Cafés, für den Läden, die können sich die Leute nicht in die Wohnungen nach Hause stellen, weil die ja eben mit Diesel betrieben werden, die darf man also nicht in geschlossenen Räumen betreiben. Was die Leute haben, sind so große Akkus, also wie eine Auto, von der Größe einer Autobatterie ungefähr, also wie eine große Powerbank ist das. Da kann man dann noch ein paar Stunden das Handy aufladen zum Beispiel oder auch das Laptop aufladen, aber sie würden jetzt nicht reichen dafür, den Kühlschrank zu betreiben. Was manche Leute auch noch machen, ist, dass sie sich Wasserflaschen ins Gefrierfach vom Kühlschrank legen und wenn dann der Strom ausfällt, legen sie diese Flaschen mit dem gefrorenen Wasser vom Gefrierfach in den Kühlschrank und dann kühlen die da noch ein bisschen weiter.
Also smarte Lösungen gibt es bei den Leuten dort offensichtlich. Wie sieht es aber im öffentlichen Raum aus? Also du hast schon von Cafés und Restaurants berichtet, wo diese Generatoren vor der Tür stehen. Wie gut ist die Stadt generell darauf vorbereitet, dass die Energieinfrastruktur durch russische Drohnenangriffe beispielsweise teilweise zerstört wird?
Die Stadt kann sich ganz schwer nur darauf vorbereiten, klar. Also die ganz wichtigen Einrichtungen wie Krankenhäuser haben dann auch ihre Generatoren, die anspringen und die noch für eine gewisse Zeit Strom produzieren, der dann notwendig ist, um zum Beispiel Operationen nicht abbrechen zu lassen oder Menschen, die eben ja an Geräte angeschlossen sind in Krankenhäusern, dass die noch weiter versorgt werden können. Ansonsten, die Stadt selber kann nichts tun. Was natürlich, wer was tut, sind die Energiebetriebe. Die versuchen dann so schnell wie möglich die Stromversorgung wiederherzustellen. Da gibt es zum Beispiel mobile Generatoren, die also viel größer sind als das, was ich vorhin beschrieben habe, was einzelne Cafés haben. Also das sind ganz große Teile, die mit Gas betrieben werden und die man also hin und her fahren kann in der Ukraine und eben dorthin bringen kann, wo sie am dringendsten benötigt werden. Da gibt es einige hundert, allerdings auch zu wenige. Und mit denen kann dann überbrückungsweise Strom produziert werden. Ansonsten versuchen sie eben sehr schnell, so schnell wie möglich, das, was zerstört worden ist, wiederherzustellen oder zu flicken vielmehr. Das klappt bisher einigermaßen. In Tscherniw, als ich da war, gab es ja an manchen Stellen schon wieder Strom oder an vielen Stellen, obwohl es am Tag vorher, in der Nacht auf den Tag vorher, noch einen sehr, sehr massiven Angriff gegeben hat.
Wie kann das so schnell gelingen?
Also die Energiebetriebe haben Einzelteile, Ersatzteile, von denen sie wissen, dass sie sie brauchen, beschafft und versuchen so schnell wie möglich, die dann eben auch dorthin zu bringen, wo sie benötigt werden und zu montieren. Ich war vor kurzem zu Besuch in einem Umspannwerk. Da wird Strom, der aus dem Westen kommt, von einem Atomkraftwerk transformiert, um dann eben vor allem nach Kiew in die Hauptstadt geschickt zu werden. Und da hat es dann ganz kurz vorher, ein paar Tage vorher, einen Angriff mit einer Rakete gegeben. Und ich habe die verkohlten Transformatoren gesehen und habe aber auch gesehen, wie die Arbeiter schon dabei waren, neue Transformatoren zu montieren. Die Reparaturteams haben einen gefährlichen Job, weil Russland immer wieder sogenannte Double-Tap-Angriffe durchgeführt hat. Das heißt, dass es dort, wo es gerade einen Angriff gefahren hat, kurze Zeit später noch einmal angreift, gezielt, um dann zum Beispiel Rettungsteams, aber auch Reparaturteams zu treffen. Im Fall der Reparaturteams kommt es nicht mehr ganz so häufig vor, dass die dann wirklich getroffen werden, weil die das jetzt eben schon wissen. Und wenn dann die Warnung besteht, da könnte ein zweiter Angriff kommen, das kann man ja sehen mit den Radaren, die Reparaturarbeiten dann eben nicht durchführen. Bei Tscherniw war es jetzt so, bei diesem letzten großen Angriff, dass berichtet wurde, dass Drohnen noch Stunden nach dem Angriff über den zerstörten oder beschädigten Energieobjekten gekreist haben, also über den Umspannwerken und Kraftwerken, um eben diese Reparaturteams daran zu hindern, zu arbeiten. Und das tun sie natürlich dann nicht, wenn die Drohnen da oben, diese Kamikaze-Drohnen in der Luft schwirren, die Arbeiten durchzuführen, weil sie wissen, die könnten auch runterkommen und uns dann verletzen oder sogar umbringen.
Wie kann denn die Ukraine überhaupt ihre Infrastruktur vor solchen Angriffen aus der Luft schützen?
Also da gibt es verschiedene Versuche, die Transformatoren zu schützen. Es gibt Netze, die außenrum gespannt sind. Die haben mal geholfen gegen Drohnen, gegen diese Langstreckendrohnen, aber mittlerweile helfen die nicht mehr, weil die Langstreckendrohnen jetzt von weiter oben kommen und diese Netze also umfliegen. Und es gibt dabei eben auch mittlerweile, zumindest an einigen Stellen, so Stahlbetonkonstruktionen. Das sind so ganz hohe wie Dächer, bestimmt 20 Meter hoch, die also vor allem Drohnen, die von oben herabstürzen, abfangen, auch kleinere Raketen abfangen. Das ist ein großer Aufwand, so etwas zu bauen.
Jetzt ist das ja alles kritische Infrastruktur und ich kann mir vorstellen, dass da die ukrainische Regierung auch versucht, nicht zu viel Schwachstellen offen zu legen. Wie ist denn das für dich als Journalist dort? Kommst du da immer an die Informationen, damit wir eben über sowas sprechen können? Oder werden da Informationen vielleicht auch gezielt zurückgehalten, um dem Feind keine Informationen zu geben?
Ja, die meisten konkreten Informationen werden zurückgehalten, an die kommt man nicht. Und wenn man an sie kommt, zufälligerweise, dann soll man sie auch nicht veröffentlichen. Welche Kraftwerke tatsächlich schon komplett ausgeschaltet sind, welche Umspannwerke schon komplett ausgeschaltet sind, wo welche Schutzmaßnahmen getroffen worden sind, das alles soll man also auf gar keinen Fall veröffentlichen und es wird auch nicht rausgegeben. Noch geheimer ist die Flugabwehr, die es natürlich auch gibt, also die versucht, Raketen und Drohnen abzuschießen. Und wo die stationiert ist, das wissen also nur Eingeweihte, weil sonst würde Russland ja gezielt auch diese Flugabwehr angreifen und würde auch wissen, wo es gerade die Lücken gibt. Konkrete Informationen dazu bekommt man nicht.
Wenn wir nochmal kurz weg von dem Militärischen gehen, inwieweit lässt sich denn überhaupt einschätzen, wie ernst die Lage bezogen jetzt auf die Energieinfrastruktur in der Ukraine tatsächlich ist?
Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Einige sagen, wir sind besser vorbereitet. Sozusagen das Level, das Niveau, von dem wir ausgehen, ist eigentlich besser jetzt, mit dem wir in den Winter gehen, als im vergangenen Jahr. Aber andere sagen, unter anderem der Chef des staatlichen Energieunternehmens Ukrenergo, mit dem ich in diesem Umspannwerk sprechen konnte, dass dieser Winter seiner Ansicht nach schwerer wird als der letzte Winter, möglicherweise sogar der schwerste Kriegswinter bisher.
Ми більш готові, але противник теж готувався, він змінив свою тактику, використовує крім ударів.
Er hat das bestätigt, dass die Ukraine besser vorbereitet ist. Er hat aber auch gesagt, das russische Militär hat sich eben auch leider besser vorbereitet, führt seine Angriffe auch anders durch als früher, nämlich auf einen Punkt.
Що досить важко протистояти.
Also Russland sucht sich hier immer eine oder vielleicht auch zwei oder drei Regionen raus, aber hat eben so viele Raketen und Drohnen gesammelt, dass es diese Regionen ganz gezielt massiv angreifen kann mit vielen Drohnen, mit einigen Raketen und dadurch wird die Flugabwehr übersättigt. Und es kommen dann eben, obwohl einige Raketen oder viele Raketen und Drohnen abgeschossen werden, es kommen eben einige durch und richten dann den Schaden an.
Das gleicht sich ja auch so ein bisschen mit dem Eindruck, dass die Meldungen über Angriffe auf die Energieinfrastruktur, dass sie sich eben auch häufen in den letzten Wochen. Ist das, ich nehme an, ja, es ist eine bewusste Strategie Russlands, oder nicht?
Das ist sehr wahrscheinlich eine bewusste Strategie Russlands, obwohl niemand offiziell in Russland darüber spricht. Aber das hat auch Anastasia gesagt aus Tscherniw, dass ihrer Ansicht nach gerade im Herbst und im Winter diese Angriffe deshalb passiert werden, weil man eben in Russland weiß, dass das den größten Einfluss hat auf das Leben der Menschen, weil dann eben auch das Wasser ausfällt und mit dem Wasser dann die Heizung ausfällt.
Погіршення, воно завжди, по моїм враженням, відбувається на осінньо-зимний період.
Es ist im Winter natürlich viel kälter und die Leute werden frieren, schlicht und ergreifend, wenn die Heizung ausfällt. Das wird den Menschen das Leben schwer machen und das ist wohl auch, so kann man nur mutmaßen, das Ziel Russlands, die Ukraine damit zu terrorisieren. Offenbar hofft man im Kreml, dass sie dann irgendwann sagen, na gut, wenn das Leben so schlimm ist durch den Krieg, dann können wir nicht anders, als uns Russland zu ergeben.
Wäre das denn aber eine Möglichkeit oder denkbar, dass diese Taktik, die Putin da gegen die Ukraine anwendet, nämlich die kritische Infrastruktur zu zerstören, dass das auch anders funktionieren würde, zumindest um Putin unter Druck zu setzen?
Das ist die Hoffnung.
Zur Verteidigung greift die Ukraine verstärkt den russischen Energiesektor an.
Eine Strategie der Ukraine, die immer mehr Wirkung zeigt. Im Abwehrkampf gegen Russland treffen ukrainische Drohnen russische Ölraffinerien.
Es ist natürlich schwerer, Russland so anzugreifen, wie Russland die Ukraine angreift, weil die Ukraine nicht die gleichen Waffen hat. Also sie hat die Raketen nicht vor allem. Und bei den Drohnen, bei den Langstreckendrohnen holt sie auf und hat da auch gewisse Erfolge. Aber was man natürlich schon offensichtlich sehen kann, ist, dass der Preis für Benzin steigt in Russland, dadurch, dass eben Raffinerien getroffen worden sind, die Benzin herstellen. Und dass dadurch ein gewisser Druck erzeugt wird auf Putin. Wann dieser Druck jemals so groß wird, dass er sagt, den Krieg weiterzuführen, ist für mich unangenehmer, als jetzt einen Frieden zu akzeptieren. Wann dieser Punkt erreicht ist, weiß man nicht. Man hofft halt, dass er irgendwann erreicht sein wird. Also der Verlust an Menschen ist für Putin kein Problem. Das hat man ja jetzt gesehen in den vergangenen Jahren. Dass also viele Russen da sterben an der Front, macht ihm offenbar wenig aus. Aber wenn es der Wirtschaft immer schlechter geht, so ist die Hoffnung, dann kann ihn das eher dazu bringen, einzulenken.
Ich habe in der Tagesschau-App auch nochmal gelesen, dass die Front verschiebt sich ja kaum. Ne? Russland hat 2025 auch keine wirklichen großen Erfolge gehabt. Die Ukraine greift mit Drohnen an, kommt in Richtung Moskau. Aber was braucht denn jetzt die Ukraine wirklich, um Russland etwas entgegenzusetzen, um vielleicht auch selber Erfolge haben zu können?
Sie braucht, wenn es um die Angriffe mit Drohnen und Raketen aus Russland geht, Flugabwehr, ganz klar. Sie hat davon nicht genug. Das ist ja offensichtlich, dass es nicht ausreicht, weil die Ukraine zwar viel abschießt, aber eben trotzdem Raketen und Drohnen durchkommen und diese Verwüstungen anrichten. Und da sterben ja auch immer Menschen dabei, ist klar. Was die Ukraine außerdem zunehmend braucht, ist Geld, das sie investieren kann in die ukrainische Rüstungsindustrie. Denn die schafft es mittlerweile schon, wichtige Komponenten und wichtige Waffen selber herzustellen. Sie hat selber diese Raketen nicht, die Russland hat. Sie hat zwar Programme aufgelegt, die irgendwann mal dazu führen sollen, am besten schon im nächsten Jahr, aber sie sind bisher nicht wirklich einsatzfähig. Das wird natürlich auch nicht ganz öffentlich gesagt, aber das ist offensichtlich. Und deshalb gibt es diese Diskussion über den deutschen Taurus, diesen Marschflugkörper, und den US-Marschflugkörper Tomahawk, mit dem die Ukraine über größere Strecken, also einige hundert Kilometer, im Fall von Tomahawk dann sogar über 1000 Kilometer Ziele angreifen könnte. Und was die Ukraine damit machen könnte, vor allem wäre, Rüstungsbetriebe in Russland zu treffen, die Drohnen herstellen, die auf die Ukraine fliegen. Dann müsste die Ukraine diese Drohnen nicht mehr nur abschießen, sondern sie würde sie schon dort, wo sie hergestellt werden, zerstören können. In diesem Zusammenhang gibt es diese Diskussion. Die Ukraine würde dann zumindest ein bisschen gleichziehen mit Russland in diesem Feld, in dem sie fast nichts entgegenzusetzen hat. Russland produziert ständig ununterbrochen weitere Raketen und sammelt die immer wieder an, um sie dann eben auf die Ukraine abzufeuern. Und alle 5 Tage gibt es deshalb so einen Großangriff von Seiten Russlands.
Das heißt also, die Ukraine ist auf Hilfe aus dem Westen angewiesen, vor allem aus den USA. Lass uns da mal genauer hinschauen.
US-Präsident Donald Trump hat erstmals einen Schritt getan, den er bislang gescheut hatte in seiner zweiten Amtszeit. Es soll nun auch amerikanische Sanktionen geben, unter anderem gegen den Mineralölkonzern Rosneft.
Wie kommt das in der Ukraine an?
Die Ukrainer haben so ein bisschen die Hoffnung verloren, sage ich jetzt mal, dass die internationale Politik den Druck auf Russland so stark erhöhen kann, dass das kurzfristig zu einem Frieden führt. Die Hoffnungen waren da, als Trump Präsident geworden ist, weil er das eben so vollmundig ausgesprochen hat und versprochen hat. Da haben viele schon geglaubt, naja, da muss ja irgendwas dahinter stecken, er muss da ja was in der Hinterhand haben. Das ist jetzt allerdings schon wieder viele Monate her. Und insofern ist der Glaube daran, dass Trump und vor allem ihm hat man das eben zugetraut, etwas ausrichten kann, der ist schon stark, hat schon stark gelitten. Es ist wieder ein bisschen besser geworden jetzt in den vergangenen Wochen, weil Trump jetzt weniger diese Achterbahn fährt, wie es hier bezeichnet wird, dass er mal sagt, Putin will Frieden und ich verstehe mich sehr gut mit ihm, und dann wieder sagt, auch ich bin jetzt aber sehr enttäuscht über Putin, der macht ja gar nicht mit, sondern jetzt haben wir schon eine relativ stabile Rhetorik aus dem Weißen Haus. Es wird relativ klar benannt, dass Putin keinen Frieden will offensichtlich. Wird auch klar benannt, was der Hebel ist. Die Wirtschaft, die Achillesferse darstellt, das Öl, das Geld in die russische Kriegskasse spült, also der Ölexport vor allem, und dass Trump und das Weiße Haus gezielt darauf jetzt zielt, wie du es beschrieben hast, das wird schon wahrgenommen und es hat die Hoffnung schon ein bisschen wieder verstärkt, dass daraus etwas entsteht. Aber insgesamt versuchen die Leute nicht mehr allzu viel Hoffnung ständig zu haben, weil sie eben immer wieder enttäuscht worden ist. Und das ist ja dann auch ein Rückschlag, der einen psychologisch belastet.
Es ist ja auch wirklich unvorstellbar, wenn ich jetzt so in meinen persönlichen Freundeskreis reingucke, wo man sich auf Weihnachten freut, auf die Winterferien und so weiter. Man muss das ja klar nochmal benennen, ja, dass die Bevölkerung in der Ukraine steht vor dem 4. Kriegswinter. Auch das ja eine Vokabel, die unglaublich schrecklich ist. Wie würdest du das beschreiben? Was ist dein Eindruck? Wie geht's den Menschen mit diesem Wissen? Wie würdest du die Lage beurteilen?
Die Menschen versuchen vor allem immer an den nächsten Tag zu denken oder die nächste Woche. Die Frage, wie wird deine Ansicht nach der Winter, die wollen die Menschen auch nicht beantworten. Also da kriege ich dann eher ausweichende Antworten, dass sie sagen, na, es wird schon irgendwie gehen. Bisher ist es auch gegangen. Wir haben uns ja auch schon gewöhnt und so weiter. Also man versucht halt, das Leben so gut wie möglich irgendwie aufrechtzuerhalten. Veronika aus Tscherniw hat mir ja auch gesagt, dass sie weiterhin unbedingt an der Kultur teilnehmen wollen. Sie hat erzählt, wie sie vor kurzem Karten fürs Theater gekauft haben in Tscherniw und die Vorstellung dann 3-mal verschoben worden ist, wegen Luftalarm und dann auch mal wegen Stromausfalls. Und beim vierten Anlauf hat dann diese Vorführung endlich stattgefunden. Aber trotzdem werden sie weiter versuchen, ins Theater zu gehen. Ich habe dann Veronika auch gefragt, ob dann irgendwann mal der Punkt kommen könnte, wo sie die Ukraine oder zumindest Tschernihiw verlassen würde und wegziehen würde, vielleicht in einen besser geschützten Teil des Landes in den Westen oder vielleicht sogar ins Ausland. Und sie hat also gemeint, nein, auf gar keinen Fall. Und sie habe auch eine Umfrage gemacht. Sie ist ja Bloggerin und betreibt so einen Kanal auf Instagram und TikTok, wo sie auch über das Leben in Tschernihiw spricht. Und keiner hätte gesagt, dass er weg möchte. Und ein bisschen hat das ja schon danach geklungen, dass sie so eine Durchhalteparole ausgeben wollte. Also ein bisschen ganz abgenommen habe ich ihr das nicht, dass alle da bleiben und dass sie auf keinen Fall weg will. Aber man hat eben gemerkt, wir wollen uns nicht unterkriegen lassen. Das ist so das Gefühl, das sie weitergeben wollte.
Florian, ich danke dir für deinen Besuch bei FKM. Ganz, ganz liebe Grüße an das ganze ARD-Team bei euch in Kiew. Und ja, wir werden uns sicherlich bei nächster Gelegenheit widersprechen.
Ja, prima. Ich habe mich auch gefreut. Und teilweise waren wir hier beim Gespräch mit Generatorenstrom unterwegs in Kiew. Wir haben hier einen extra Generator für das Studio, aber er hat offenbar seinen Dienst getan.
Alle aktuellen Entwicklungen zum russischen Krieg in der Ukraine findet ihr natürlich auf tagesschau.de, auch von Florian Kellermann aus dem ARD-Studio Kiew. Autorin dieser Folge ist Aksinja Weihrauch. Mitgearbeitet hat Lisa Henschel. Produktion Jan Stahlmann, Konrad Winkler, Marie-Noelle Swieler, Jürgen Kopp und Hanna Brünjes. Die Redaktionsleitung haben Nicole Dienemann und Fumiko Lipp übernommen. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Und meinen Namen verrate ich euch auch noch, der ist David Krause. Tschüss, bis morgen. Dann blicken wir bei FKM auf ein Thema, das derzeit hier bei uns für Schlagzeilen sorgt: das Ausbrechen der Vogelgrippe. Wie ist sie nach Deutschland gekommen und wie viel Sorgen müssen wir uns tatsächlich darüber machen? Das hören wir dann morgen hier bei FKM. Aktuelle Updates zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hört ihr im Podcast Streitkräfte und Strategien. Meine Kollegen Kai Küstner und Stefan Niemann sprechen zum Beispiel darüber, was hinter dem martialischen Auftreten Putins in Tarnuniform und dem neuen Marschflugkörper steckt. Der Podcast erscheint immer dienstags und freitags. Hört gerne mal rein, den Link teilen wir euch bei uns in den Shownotes.